Hörgang exklusiv. Der Expertenpodcast von Springer Medizin.
Pneumokokken lösen schwere Infektionserkrankungen aus, die lebensbedrohend sein können. Die Impfung stellt eine wirkungsvolle Prophylaxe dar und wird laut österreichischem Impfplan Risikopersonen, ich zitiere, dringend empfohlen. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. In diesem Podcast diskutiere ich mit meinen Gästen unter anderem über folgende Fragen. Was sind Pneumokokken eigentlich? Warum sind sie so gefährlich? Wen bedrohen sie? Und wie kann man sich davor schützen? Mein Name ist Volkmar Welguni, ich bin freier Medizinjournalist. Meine Gäste heute sind Frau Privatdozentin Doktorin Daniela Schmidt, Leiterin der Abteilung für Infektionsdiagnostik und Infektionsepidemiologie am Zentrum für Pathophysiologie, Infektiologie und Immunologie der Medizinischen Universität Wien. Herzlich willkommen, Frau Dozentin Schmidt. Schön, dass Sie sich heute für unsere Hörerinnen und Hörer Zeit genommen haben.
Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch.
Weiters begrüße ich Herrn Primarius, Privatdozent Dr. Ashang Walipur, Vorstand der Abteilung für Innere Medizin und Pneumologie an der Klinik Floridsdorf und Privatklinik Döbling in Wien. Auch Ihnen, Herr Dozent Walipur, ein herzliches Danke fürs Dabeisein und Mitdiskutieren.
Ja, grüß Gott, danke für die Einladung, bin gern dabei.
Dieser Podcast entstand mit freundlicher Unterstützung von MSD. Ich darf mit Ihnen beginnen, Frau Dr. Schmidt. Was sind Pneumokokken?
Pneumokokken sind Bakterien, die eine Form haben, die als Kugelbakterien sie auszeichnen. Das Besondere dieser Pneumokokken, sie gehören zur Gattung der Streptokokken und die Art ist dann Streptokokken pneumoniae. Im weiteren Text werden wir einfach das Synonym Pneumokokken verwenden. Diese Pneumokokken zeichnen sich durch eine besondere Kapsel aus. Man nennt sie Polysaccharidkapsel, bestehend also aus Zuckerketten. Und diese Polysaccharidkapsel befähigt diesen Erreger, den menschlichen Nasenrachenraum zu besiedeln. Das macht diesen Erreger so besonders, weil er in der Lage ist, neben der körpereigenen Mikroflora als Mitesser, als Kommensal, als Mitesser am Tisch ebenfalls Teil, vorübergehend Teil der Nasenrachenflora zu sein.
Herr Dozent Walipur, wie häufig kommen Pneumokokken vor und wie verbreiten sie sich?
Ja, Pneumokokken kommen sehr, sehr häufig vor. Wir haben in Österreich vermutlich so etwa 30.000 Menschen, die im Laufe eines Jahres eine Pneumokokkeninfektion durchmachen. Gott sei Dank, in den allermeisten Fällen sind das eher harmlosere Infektionen, eine Bronchitis, eine Mittelohrentzündung, eine Nasennebenhöhlenentzündung. Und in manchen Fällen kann es eben aber auch zu schwereren Infektionen kommen. Das sind dann meist Personen, die eine Schwäche des Immunsystems haben, ein eher fortgeschrittenes Alter oder Begleiterkrankungen, die dazu beitragen, dass die Pneumokokken, die normalerweise bereits in unserer Nasen- und Rachenschleimhaut residieren, das heißt, die wohnen schon dort mehr oder weniger seit Geburt an, dass die dann in eine sogenannte invasive Pneumokokkenerkrankung sich ausbreiten können. Mit anderen Worten, der normale, gesunde oder physiologische Befall unseres Körpers artet in einen nicht mehr physiologischen, also nicht mehr gesunden Zustand aus. Die Pneumokokken können sich im Körper vermehren und dann in den verschiedenen Organsystemen, einerseits im Sinne einer schweren Lungenentzündung, Gehirnhautentzündung oder aber auch einer Blutvergiftung, einer sogenannten Bakteriämie im Körper ausbreiten und dort leider ihr Unwesen treiben.
Wie wird die Häufigkeit dieser Pneumokokkenerkrankungen erfasst, Frau Dr. Schmidt?
Diese Formen der invasiven Pneumokokkenerkrankung sind nach dem Epidemiegesetz meldepflichtig. Und alles, was verpflichtend ist, gemeldet zu werden, kann auch zuverlässig erfasst werden. Und diese zuverlässige Erfassung macht es möglich, eine einjährliche Inzidenz zu berechnen, die sich über die Zeit dann natürlich auch verändern kann oder verändert hat als Folge von gewissen Maßnahmen. Üblicherweise macht es Sinn, die Häufigkeit diese invasiven Erkrankung nach Altersgruppe darzustellen. Und da die am stärksten betroffene Altersgruppe unter anderem auch die unter 5-Jährigen sind, beziehungsweise die unter 2-Jährigen, misst man deren Inzidenz. Und diese bewegt sich jetzt innerhalb der vergangenen 10 Jahre zwischen 2 und 8 Fällen pro 100.000 der unter 5-Jährigen. Weiters höher natürlich dann in der zweiten Risikogruppe, das sind die älteren Erwachsenen, und die werden definiert mit dem Alter größer gleich 60 Jahre. Da hat sich die Inzidenz in den vergangenen Jahren von 2009 bis 2024 liegt mir vor, zwischen 16 auf bis zu 24 Fällen pro 100.000 dargestellt.
Im aktuellen Jahresbericht der AGES, der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit, ist zu lesen, dass 2024 der bisherige Spitzenwert der invasiven Pneumokokkenfälle aus 2023 nochmals übertroffen wurde und über 800 Fälle wurden sozusagen notiert. Wie häufig sind Sie, Herr Dozent Walipur, im klinischen Alltag mit Pneumokokken konfrontiert?
Naja, als Lungenfacharzt und Spitalsmediziner sowie Intensivmediziner ganz, ganz oft. Tatsächlich erstellen auch wir sehr häufig eine Pneumokokkenerkrankung oder eine Pneumokokkeninfektion als Ursache für eine Lungenentzündung, manchmal auch als Ursache für eine Rippenfellentzündung fest. Wir nehmen in der speziell kalten Jahreszeit, aber nicht nur ausschließlich dort, immer wieder Betroffene mit einer schweren Pneumokokkeninfektion stationär auf. Vereinzelt ist dann auch eine intensivmedizinische Behandlung nötig. In vielen Fällen haben wir aber auch Pneumonieerkrankte, die einen stationären Aufenthalt haben oder auch nur ambulant betreut werden, wo vermutlich die Infektion auch durch Pneumokokken verursacht sein kann, jedoch nicht immer die gesamte Diagnostik erfolgt. Im ambulanten Bereich, beim Hausarzt, beim niedergelassenen Lungenfacharzt oder Lungenfachärztin, der erfolgt selten eine entsprechende Testung auf Pneumokokken, so dass wir durchaus auch eine gewisse Dunkelziffer haben und daher ja auch diese ungefähre Zahl von etwa 30.000 Erkrankten österreichsweit. Das ist letztlich nur eine Schätzung. Genaue Zahlen haben wir nicht, aber im klinischen Alltag ist das ein Krankheitsbild, mit dem ich sehr, sehr oft konfrontiert bin.
Wir haben jetzt viel über die invasiven Pneumokokkenerkrankungen gesprochen. Welche nicht-invasiven Erkrankungen können auch ausgelöst werden, Frau Dr. Schmidt?
Das ist ebenfalls altersgruppenspezifisch und auch diese nicht-invasiven Pneumokokkenerkrankungen betreffen dann eher oder am häufigsten die unter 5-Jährigen und die über 60-Jährigen beziehungsweise die Risikogruppen zwischen den 5- und 60-Jährigen. Aber typische nicht-invasive Pneumokokkenerkrankungen des Kleinkindesalters ist die Otitis media, die Mittelohrenentzündung zum Beispiel, oder die Sinusitis, die Nasennebenhöhlenentzündung. Auch diese können erschwerend und belastend für diese Betroffenen verlaufen, weil die jedenfalls mit einer Antibiotikatherapie einhergehen. Für die über 60-Jährigen ist einer der häufigsten als nicht invasiv eingestuft, aber sehr häufig auch schwer verlaufend, die Community-akquirierte, also die ambulant erworbene Pneumokokkenpneumonie, die insofern dann schwer verlaufen kann, wenn sie bei schon bestehender, ebenfalls kardiovaskulärer Erkrankung in der Nachphase schwere kardiovaskuläre Ereignisse zum Beispiel auslösen kann.
Frau Dr. Schmidt, bei welchen Symptomen sollte man jedenfalls einen Arzt oder eine Ärztin aufsuchen?
Also generell ist es so, dass man mit Sicherheit ambulant nur bei Beschwerden der nicht-invasiven Erkrankung dann dringlich selbst Initiative zum Aufsuchen eines Arztes hier übernehmen soll. Andernfalls bei invasiven ist der Zustand schon so kritisch, dass hier sehr wohl eine stationäre Aufnahme notwendig ist. ist und das von den Angehörigen wahrscheinlich initiiert wird. Aber für Kinder natürlich ist jede Mittelohrentzündung schmerzhaft und wird natürlich von den Erziehungsberechtigten als solches sehr wohl einen Arztbesuch verlangen. Auch sich lang ziehende Nasennebenhöhlenentzündungen sollen jedenfalls ja von einem Kinderarzt, Ärztin begutachtet werden. Und jede Klinik einer Lungenentzündung, eingeschränkte Belastbarkeit, Fieber, Müdigkeit, Husten und deutliche Beeinträchtigung der Atmung bzw. körperlicher Belastbarkeit. Das sind Kardinalzeichen, die jedenfalls richtig erkannt werden müssen und keinesfalls bagatellisiert werden.
Die Pneumokokkenpneumonie ist die häufigste bakterielle Pneumonie und mit die häufigste Pneumonie überhaupt. Wie tritt sie in Erscheinung und wie unterscheidet sich eine Pneumokokkenpneumonie von einer durch Viren verursachten Lungenentzündung? Herr Dozent Walipur.
Ja, eine Pneumokokkenpneumonie ist eine eben durch das Bakterium Streptococcus pneumonia verursachte Lungenentzündung. Es gibt eine Vielzahl von anderen Bakterien, die auch eine Lungenentzündung verursachen können und eben, wie Sie genannt haben, schon Viren. Wir haben spätestens seit der Covid-19-Pandemie wissen wir, wie es aussieht oder wie sich eine virale Lungenentzündung auswirken kann. Eine scharfe Trennung ausschließlich auf Basis des klinischen Bildes ist gar nicht möglich, denn eine Lungenentzündung äußert sich meist recht unspezifisch und unabhängig vom zugrunde liegenden Faktor, also von der zugrunde liegenden Infektionsursache. Virale Infektionen treten meist innerhalb von 2 bis 5 Tagen ab dem Zeitpunkt der Infektion in Erscheinung. Bakterielle hingegen, die brauchen manchmal einige Tage obendrauf. Das heißt, da haben wir oft einen sogenannten prolongierten oder protrahierten Verlauf. Meist beginnt es vielleicht mit einer harmlosen Erkältung und dann dauert es nochmal 5 bis 7 Tage, wenn entsprechende Risikofaktoren vorliegen, dass es zu einer Lungenentzündung kommt. Es gibt einige Zeichen indirekter Natur, die vielleicht eher für eine virale Infektion sprechen oder für eine bakterielle. Wenn in der klassischen Influenza-Saison, also zur Grippesaison, sich jemand mit typischen Beschwerden einer Grippe präsentiert, wie Abgeschlagenheit, Fieber, Gelenkschmerzen und auch Husten, dann geht man tendenziell trotzdem eher von einer Grippe als Ursache aus. Wenn das jetzt jemand ist, der in die klassische Risikogruppe gehört, ältere Person, vielleicht auch noch aus einer Pflegeeinrichtung mit vielleicht gar nicht so hohem Fieber, weil durch das Alter auch das Immunsystem in der Reaktion etwas geschwächt ist und vorrangig Husten und Atemnot bestehen, dann könnte man eher von einer Pneumonie durch Bakterien ausgehen. Allerdings, wie gesagt, ist eine scharfe Trennung ausschließlich auf Basis der klinischen Merkmale gar nicht möglich.
Wann ist eine stationäre Aufnahme erforderlich und in welchen Fällen sogar eine intensivmedizinische Betreuung?
Ja, also eine stationäre Aufnahme ist dann erforderlich, wenn durch die Infektion mehrere Organe in Mitleidenschaft gezogen wurden, wenn der Allgemeinzustand eine Beeinträchtigung der Nahrungsaufnahme oder der Flüssigkeitsaufnahme mit sich bringt, wenn es zu bereits Beeinträchtigungen der sozusagen des Bewusstseins kommt, also Bewusstseinstrübungen, allgemeine Schwäche und Schläfrigkeit, eventuell aber auch ein Blutdruckabfall und eine sehr hohe Atemfrequenz. Also hier gibt es auch Marker, anhand denen man sich im Alltag orientieren kann. Wenn man häufiger als 25, 30 Mal pro Minute atmet, ist das schon ein Zeichen für eine deutliche Belastung bereits des Atmungssystems. Wenn man einen Pulsoximeter zu Hause hat, den ja viele kennen seit der Covid-19-Pneumonie, kann man sich auch da orientieren, ein Sauerstoffsättigungswert in der Pulsoximetrie kleiner 90% sollte in der Regel bereits mit Sauerstoff versorgt werden und zieht daher einen Spitalsaufenthalt nach sich. Und dann gibt es halt andere Laborwerte und Parameter, die man sich zunutze macht, um hier die Notwendigkeit eines Spitalsaufenthaltes abzuwägen. Man kann es aber anhand auch einfacher Scores berechnen, die man im klinischen Alltag auch jeder für sich selber verwenden kann. Da gibt es den sogenannten CRP65-Score. Den kann man sehr einfach vermitteln. Da sind 4 Punkte drinnen. Erstens, C steht für Confusion. Das heißt, gibt es eine Verwirrung oder eine Veränderung des Bewusstseinszustands. Der zweite Wert steht für die Respiratory Rate, also die Atemfrequenz. ist sie höher als 30 pro Minute. Das B steht für Blood Pressure, also der Blutdruck. Ist der Blutdruck unter 90-60, ist in der Regel Gefahr in Verzug. Und das 65 steht für das Alter. Also wenn man älter als 65 ist, hat man automatisch schon mal ein etwas erhöhtes Risiko. Und wenn mindestens einer dieser Werte oder zwei oder mehr davon betroffen sind, dann sollte man in der Regel eine Spitalsaufnahme in Betracht ziehen.
Nach einer Pneumonie können auch Langzeitfolgen drohen. Welche sind das?
Ja, genau. Also faktisch ist es so, dass nach jeder schwerer Lungenentzündung, also letztlich vollkommen unabhängig, was die Genese dieser Lungenentzündung ist, das ist bei virusbedingten Lungenentzündungen genauso wie durch RSV verursachte Pneumonien oder eben bei Pneumokokken und Grippe, kommen verschiedene und werden oftmals verschiedene Organe in Mitleidenschaft gezogen. Zum einen ist vor allem das Herz-Kreislauf-System sehr belastet. Wir wissen, dass Betroffene nach einer vor allem schweren Lungenentzündung ein bis zu 50% erhöhtes Risiko haben, an einem Herz-Kreislauf-Ereignis nochmal zu erkranken, vor allem wenn sie vorbelastet sind. Was kann man sich darunter vorstellen? Da sprechen wir von Personen, die die Gefahr laufen, eine Herzrhythmusstörung zu entwickeln, eventuell auch einen Herzinfarkt oder Schlaganfall. Hier ist das Risiko vor allem in den ersten 3 Monaten nach durchgemachter Lungenentzündung deutlich erhöht. Wir wissen aber auch, dass andere Organe hier betroffen sein können. Beispielsweise die Niere kann in den ersten Wochen und Monaten nach einer Lungenentzündung nochmal einen, wenn man so möchte, zweizeitige Folgeschäden aufweisen. Hier sind daher durchaus engmaschige Kontrollen in den ersten Wochen nach einer Lungenentzündung erforderlich, um sicherzustellen, dass Organe jenseits der Lunge auch rechtzeitig untersucht und kontrolliert werden. Auch da vielleicht besonderes Augenmerk noch einmal auf den Diabetes. Diabetiker mit einer Lungenentzündung neigen dazu, einerseits durch die Therapie, aber auch vor allem durch die Entzündung, die im Körper selbst entsteht, im Rahmen einer Pneumonie eine Entgleisung ihrer Stoffwechsellage zu erfahren. Und daher ist es wichtig, alle diese zweizeitigen Nebenwirkungen, Probleme oder Komplikationen einer Lungenentzündung immer mit im Blickwinkel zu haben.
Vielen Dank. In der Behandlung der Pneumokokkenpneumonie sind Antibiotika die Therapie der Wahl. Welche sind das und wie sieht es mit Resistenzen aus, Herr Dozent Walipur?
Um die Behandlung einer Pneumokokkenpneumonie oder einer Lungenentzündung im Allgemeinen orientiert sich im Grunde gesehen zunächst einmal daran, dass man die Diagnose rechtzeitig und richtig stellt. Bei entsprechenden Beschwerden ist die Durchführung eines Lungenröntgens erforderlich. Im Spitalsaufenthalt wird dann eben meistens aber auch zusätzlich ein mikrobiologischer Test, im Regelfall handelt es sich um einen Harntest, gemacht, um die Pneumokokkeninfektion zu bestätigen. Erfreulicherweise leben wir in Österreich in einem Land mit einer relativ geringen Resistenzlage, was Antibiotika betrifft. Die meist herkömmlich eingesetzten Aminopenicilline sind gut geeignet, um eine Pneumokokkenpneumonie zu behandeln. In einzelnen Fällen, vor allem dann, wenn Begleiterkrankungen vorliegen, müsste man ein bisschen breiter gehen und auch Beta-Lactamase-Inhibitoren ergänzen. Und bei jenen Betroffenen, die einen ganz schweren Verlauf haben mit Intensivaufenthalt, ist es dann auch oftmals eine Kombination dieser Aminopenicilline etwas breiter gefasst und gegebenenfalls aber auch eine Abschirmung hinsichtlich sogenannter atypischer Erreger. Aber im Regelfall kommen wir mit dem gängig und weit verfügbaren Antibiotika ganz gut eigentlich zurecht und haben auch eben angesichts der erfreulicherweise geringen Resistenzlage mit einer Behandlungsdauer von meist 5 Tagen finden wir hier das Auslangen.
Noch besser als eine Erkrankung zu behandeln wäre natürlich, sie zu verhindern. Machen wir einen kleinen Themensprung und kommen wir zur Prophylaxe. Warum, Frau Dr. Schmidt, wird überhaupt gegen Pneumokokken geimpft?
Darf ich die Frage anders formulieren? Vielleicht so, warum hat man sich überlegt, für diese schwere Erkrankung einen Impfstoff zu entwickeln? Weil man es kann, weil es möglich ist. Man hat also den Erreger so studiert, dass man in der Lage ist, Impfantigene einzusetzen im Impfstoff, die ausreichend immunogen wirksam sind. Das heißt, eine effektive, nämlich schützende Immunantwort auszulösen. Und das sind die Polysaccharidstrukturen oder Polysaccharidantigene der Kapsel, die den Serotyp ausmachen. Und diese Impfstoffe, also Polysaccharid-Antigene oder Serotypen-Antigene, gebunden an ein Trägerprotein, nennt man die Pneumokokken-Konjugat-Impfstoffe. Und die sind dann meistens mit einer Zahl ausgestattet und das gibt die Anzahl der in diesen Impfstoff abgedeckten Serotypen an. So, also, man ist also in der Lage, eine hochwirksame Immunantwort auszulösen, die nämlich was kann, nämlich, und das macht den Impfstoff so ausgezeichnet, nämlich komplett, in der Lage ist, die Besiedelung des Nasenrachenraums mit dem Pneumokokken zu verhindern. Und das ist das Um und Auf. Wenn man einen Impfstoff, eine Immunantwort auslöst, die auch noch für eine gewisse Zeit auch von Dauer ist, also ein immunologisches Gedächtnis hat, könnte man bei so einem Konzept des Impfstoffes, wenn man in der Lage ist, alle Serotypen zu erfassen, diesen Infektionserreger sogar eliminieren. Generell teilt man die Bevölkerung, die Nutznießer eines Impfprogrammes ist, zunächst einmal in jene Gruppe, in die nach Alter, die insbesondere von diesem Impfprogramm profitiert. Das ist die Zielaltersgruppe und diese Zielaltersgruppe für die Pneumokokkenimpfung sind die unter 2-Jährigen und die über 60-Jährigen. Sie sind eine Altersgruppe, die das höchste Risiko für die Entwicklung von nicht-invasiven und invasiven Pneumoerkrankungen haben.
Gibt es sonst noch Personen, die ein Risiko für Pneumokokkenerkrankungen haben?
In den Altersgruppen zwischen diesen Jahren, also zwischen 5 und 60, hat die gesunde Bevölkerung ein unglaublich niedriges Risiko an der Pneumokokkenerkrankung. Kolonisation oder Infektion zu erkranken. Herausstechen tun nur jene kleine Gruppen an Personen, die aufgrund ihrer Grunderkrankung auch innerhalb dieser Altersgruppe ein erhöhtes Risiko haben. Und dazu gehören natürlich jene, die bereits schon eine Vorerkrankung der Atemwege haben, also respiratorische Erkrankungen wie Asthma, bronchiale, chronische obstruktive Lungenerkrankung oder Lungenfibrose, also all jenes, welches erheblich das körpereigene, lokal-mukosale, also das lokale Immunsystem, aber es sind auch Erkrankungen, die kardiovaskulärer Natur sind und natürlich alle jene, die zu einer erheblichen Beeinträchtigung des Immunsystems führen, immunsupprimierende Erkrankungen, immunsupprimierende Therapien aufgrund anderer Erkrankungen. Und diese Risikogruppen werden ebenfalls in der Impfempfehlung bedacht. Schon immer sind die Individualempfehlungen, die hier direkt von der Impfung höchst profitieren.
Das spiegelt sich ja auch in unterschiedlichen Impfschemata wider. Wie sieht dieses bei Kindern aus und wie bei Erwachsenen?
Na, generell ist es so, dass das Kinderimpfprogramm ja vorsieht, eine Grundimmunisierung, wie sämtliche andere im gerade das Kinderimpfprogramm vorhandenen Impfungen, beginnt dies so früh als möglich, nämlich im ersten Lebensjahr für die Pneumokokken eben mit einer 2+1 Dosis Grundimmunisierung, das Priming. Das heißt, 2 Dosen im Abstand von 2 Monaten und im 11. bzw. 12. Lebensmonat dann die 3. Dosis. Das ist die Grundimmunisierung. Man beginnt also nach Verlust des Nestschutzes so rasch als möglich mit der Grundimmunisierung zum Aufbau einer Immunität, die das Kleinkind vor der Kolonisierung schützt. Dieses ist auch ausreichend lang anhaltend, sodass man davon ausgehen kann, dass diese Immunantwort über diese Risikoaltersgruppe hinaus anhält. Für die Altersgruppe älter als 5, jünger 60 Jahre dürfte ausreichender Schutz durch den indirekten Effekt des Kinderimpfprogramms bestehen und ab dem 60. Lebensalter beginnt dann das Risiko für eine schwer bzw. invasive Pneumokokkenerkrankung zu steigen. Und hier wird nach dem gegenwärtigen Impfplan 2024, 2025 die Pneumokokkenimpfung mit einem 15-valenten oder 20-valenten Conjugat Impfstoff empfohlen mit einer Boosterring oder Auffrischung nach einem Jahr mit dem schon seit vielen Jahren verfügbaren und ebenfalls empfohlenen Polysaccharid-Impfstoff, der 23 Serotypen abdeckt. Wichtig ist, dass ein Impfprogramm auch mit den noch so tollen, hocheffektiven Impfstoffen nur so gut dessen Abdeckung, sprich dessen Annahme in der Bevölkerung ist. Das gilt natürlich für die Kleinkinder, aber auch und umso mehr auch für die Erwachsenen. Hier gilt es noch viel zu tun, um Bewusstsein zu schaffen und die Notwendigkeit des immuninduzierten Schutzes dieser Bevölkerungsgruppe zu vermitteln.
Gibt es auch für diese Impfung einen richtigen Zeitpunkt, Herr Dozent Walipur, wie beispielsweise bei der Influenza im Herbst? Oder kann die Pneumokokkenimpfung jederzeit erfolgen?
Also im Gegensatz eben zur Influenza oder vielleicht auch Covid-19-Impfung ist die Pneumokokkenimpfung durchaus ganzjährig möglich und auch eigentlich zu empfehlen. Man könnte zwar auch da konkret auf den Herbst warten, wenn es um eine Auffrischung geht, weil natürlich immer in den ersten Monaten nach einer Impfung der Impfschutz nochmal am höchsten ist. Allerdings vor allem mit den heutzutage gut verfügbaren sogenannten konjugierten Impfstoffen, das sind die, die auch eben am weitesten verbreitet sind, ist eigentlich der Zeitpunkt im Laufe des Jahres nicht mehr so erheblich, weil auch der Schutz sich über mehrere Jahre erstreckt und daher ist es nicht so ein zeitsensitives Thema wie vielleicht bei der Grippeimpfung oder bei der RSV-Impfung, die ja zwar erfreulicherweise auch über mehrere Saisonen anhält, aber dann man meistens eben in der kalten Jahreszeit, bevor es richtig losgeht, eine Impfempfehlung ausspricht.
Frau Dr. Schmidt, wir haben jetzt viele sehr wichtige, aber für Patienten bestimmt auch sehr, sehr komplexe Aspekte zur Pneumokokkenerkrankungen und zur Impfung diskutiert und gehört. So zum Abschluss, vielleicht können Sie aus Sicht oder für die Patienten oder auch für Angehörige, Eltern nochmal Ihre wichtigste Botschaft in einer Art Take-Home-Message kurz zusammenfassen.
Die invasive Pneumokokkenerkrankung und auch die nicht-invasive Pneumokokkenerkrankung kann tödlich verlaufen. Und wenn sie nicht tödlich verläuft, schwere Schaden bewirken. Aber die Pneumokokkenerkrankung ist impfverhinderbar. Mit einer ausgezeichneten Impfung, ein Impfstoff, der hocheffektiv und sicher ist. Man braucht ihn einfach nur annehmen und akzeptieren. Allerwichtigste ist, sich das Schema, das Drei-Dosis-Schema im Kindesalter anzunehmen und im höheren Alter ebenfalls die empfohlenen Impfungen ebenfalls anzunehmen.
Herr Dozent Walipur?
Ja, ich glaube, die wichtigsten Botschaften sind eigentlich einerseits zu wissen, worum es sich handelt bei der Pneumokokkeninfektion, eben ein Bakterium, das eigentlich in gewisser Art und Weise zu unseren Bakterien dazugehört, die wir alle im Körper tragen. Allerdings bei Immunschwäche, bei chronischen Krankheiten und vor allem im Alter sich ausbreiten kann und hier eine Infektion bis hin zur Lungenentzündung verursachen kann. Die kann aber A, leicht diagnostiziert werden, B, gut behandelt werden, jedoch trotzdem wichtig, idealerweise erst gar nicht einen schweren Verlauf zu entwickeln, indem man sich rechtzeitig dafür schützt. Vor allem, was schwere Verläufe betrifft, ist das heutzutage mit der Impfung relativ gut möglich.
Frau Dr. Schmidt, Herr Dozent Walipur, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch.
Vielen Dank.
Ich bedanke mich herzlich für die Einladung und auch dafür, dass das Thema der Pneumokokken hier Raum gefunden hat.
Dieser Podcast entstand mit freundlicher Unterstützung von MSD, Redaktion Dr. Claudio Polzer, Produktion Michael Wurzinger, Moderation Volkmar Welguni.
Hörgang, der Podcast von Springer Medizin. Springer Medizin.